Ich habe meine Predigt für heute unter das Thema gestellt, ehrlicher Umgang miteinander. Heute möchte ich mit euch über einen wirklich schweren Text einmal nachdenken. Er steht in Apostelgeschichte 5 und ich lese euch diesen Text einmal nach der neuen Genfer Übersetzung. Dort lesen wir Folgendes. Auch ein Mann namens Hananias und seine Frau Saphira verkauften ein Stück Land und Hananias stellte der Gemeinde einen Teil des Erlöses zur Verfügung. Aber mit dem Einverständnis seiner Frau gab er diesen Betrag als Gesamterlös aus, während er in Wirklichkeit einen Teil für sich behielt. Als er das Geld vor den Aposteln niederlegte, sagte Petrus zu ihm, Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet und dich von ihm dazu verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Warum hast du uns verheimlicht, dass du einen Teil vom Erlös deines Grundstücks für dich behalten hast? Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war ja dein Eigentum. Und nach dem Verkauf stand es dir frei, mit dem Erlös zu machen, was du wolltest. Was hat dich nur dazu gebracht, so zu handeln? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als Hananias diese Worte hörte, brach er tot zusammen. Es war ein Ende, das bei allem, die davon erfuhren, tiefes Erschrecken auslöste. Einige junge Männer unter den Versammelten traten zu dem Leichnam, wickelten ihn in ein Tuch und trugen hinaus, um ihn zu begraben. Nachdem etwa 3 Stunden vergangen waren, kam die Frau von Hananias. Sie wusste nichts von dem, was geschehen war. Sag mir, fragte Petrus sie, ist das der volle Betrag, den ihr für euer Grundstück bekommen habt? Ja, erwiderte Saphira, das ist der volle Betrag. Da sagte Petrus zu ihr, warum seid ihr beide übereingekommen, den Geist des Herrn herauszufordern? Hörst du die Schritte vor der Tür? Die Leute, die deinen Mann begraben haben, kommen gerade zurück. Sie werden auch dich hinaustragen. Im selben Augenblick sank Saphira zu Boden und starb. Und als die Männer hereinkommen, sahen sie ihren Leichnam zu Petrus Füßen liegen. Da trugen wir sie ebenfalls hinaus und begruben sie an der Seite ihres Mannes. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott ergriff die ganze Gemeinde und genauso erging es allen, die von diesem Vorfall erhörten. Ein schwerer Text. Ja, der Schwabe würde hierzu sagen, Heidenei, was haben die denn da gemacht? Da sage ich doch lieber nichts mehr in der Gemeinde. Da rede ich doch lieber nicht in der Gemeinde, damit ich nicht in die Gefahr gerate, eine Unehrlichkeit zu sagen. Wenn das dann die Konsequenzen sein könnten. Das stimmt. Das ist wahrhaft ein herausfordernder Text im Neuen Testament, aber so ist es eben, finde ich, wenn man die Apostelgeschichte liest, dann kommt man auch zu sehr kritischen Entscheidungen der christlichen Gemeinde. Und Apostelgeschichte 5 ist sicherlich eine davon. Hier ist, meine ich, plötzlich Schluss mit lustig und auch Schluss mit der urchristlichen Harmonie. Sie waren eines Sinnes, sie kümmerten sich umeinander, sie trafen sich hin und her in den Häusern und im Tempel. Sie lobten Gott einmütig und ehrlich gesagt, Apostelgeschichte 5 wirft ja auch gerade keinen guten Eindruck auf den lebendigen Gott, den wir doch in seiner Liebe verkündigen wollen. Da gewinnt man doch mit diesem Text keinen Blumentopf, könnte man meinen. Ist das die Leuchtkraft Gottes, von der Jesus gesprochen hat? Und irgendwie scheint diese Geschichte kontraproduktiv zu sein. Hätte Lukas aus Werbegründen für die junge christliche Bewegung sie nicht einfach fallen lassen können? Aber es gehört auch zur Ehrlichkeit in der Bibel, dass wir solche Geschichten auch hier finden. Wenn wir diese Geschichte einmal von hinten her lesen, und dann lesen wir gleich anschließend nach diesem Text von Hananias und Sapphira folgenden Vers. Durch die Apostel geschahen unter dem Volk zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, trafen sich regelmäßig und einmütig in der Salomo-Halle, von denen jedoch, die nicht bereit waren, an ihn zu glauben, wagte keiner, in engeren Kontakt mit ihnen zu treten. Aber jedermann sprach mit Hochachtung von ihnen und die Gemeinde, sie wuchs ständig. Scharen von Männern und Frauen kamen zum Glauben an den Herrn. Und ich frage euch, ihr Lieben, was hat denn die Gemeinde, das Gemeindeleben zu diesem Zeitpunkt in Jerusalem eigentlich so attraktiv werden lassen? Woran liegt eigentlich nach dieser Begegnung mit Hananias und Sapphira die Kraft und die Herausforderung? Warum zog es die Bevölkerung immer noch trotz dieses Vorfalls zur christlichen Gemeinde? Ich stelle mir vor, wenn das in der Gemeinde hier in Überlingen an einem Sonntag vorgefallen wäre, dann würde das sicherlich übermorgen in der Zeitung stehen und wir würden kritische Anmerkungen lesen, was denn da eigentlich passiert sei. Und eine Untersuchungskommission wäre noch dabei zu prüfen, ob die Obduktion der Leichen einen Herzstillstand im Gottesdienst ergeben hätte. Keinerlei Gründe erkennbar. Was würde dann in der laufenden Woche in unserer Gemeinde hier eigentlich passieren? Die Menschen in der Antike hatten noch ein viel größeres Empfinden für die Heiligkeit Gottes, als wir es heute haben. Die Verkündigung durch die Jahrhunderte hindurch hat dazu geführt, dass das Bild eines lebendigen Gottes, eines freundschaftlichen und fürsorgenden Gottes wesentlich stärker ist als das unseres heiligen Gottes. Es ist und er ist unantastbar. Und die Menschen in der Antike hatten noch ein Gespür dafür. Und hier in dieser Geschichte spüren wir, wenn wir so wollen, auch den Pfusch am Bau der Gemeinde. Aber wir wollen trotzdem heute Morgen einmal diese Spur verfolgen, um von der jungen Gemeinde zu lernen. Zunächst müssen wir einmal feststellen, dass dieser Bericht das romantische Bild der Gemeinde von Jerusalem kräftig angreift. Man könnte auch sagen, willkommen in der Realität. Auch hier lief nicht alles glatt. Man glaubte nicht mehr miteinander an Jesus Christus, denn das war ja damals die Stärke der Gemeinde. Man teilte das Leben miteinander und das Gemeindeleben hatte innerhalb der Stadt sich herumgesprochen, dass es einen vorbildlichen Charakter hatte. Das hatte wohl auch damit zu tun, dass der Christ wurde, schnell erkannte, worin der Unterschied zum Götterglauben der Griechen und der Römer und der jüdischen Gesetze in der damaligen Zeit war. Der Geist Gottes verband die Menschen miteinander. Das öffnete ihnen die Augen für die Not des anderen. Krankheit und Nöte waren nicht nur ein Gottesurteil, wie man früher so dachte. Christen, sie waren zutiefst in ihrem Herzen miteinander verwandt, weil sie Gott als ihren Vater kannten. Und sie spürten das und sie lebten das miteinander. Wir leben ja heute auch in einer Gemeinschaft, in der wir durch Jesus Christus miteinander verbunden sind. Wir sind eine von Gott gestaltete Gemeinschaft. Ja. Auch wenn es jetzt vielen vielleicht schwerfällt, in der Situation weiter auf das Wort zu achten, möchte ich doch ein Stückchen weitermachen. Ich denke, sie ist jetzt auch gut betreut und in guten Händen, und wir wollen es Gott zutrauen, dass er sie einfach auch wieder aufrichtet. Wir sind also eine von Gott gestaltete Gemeinschaft. Wir alle sind von ihm berufen, dass wir in seinem Dienst stehen. Wir sind von ihm berufen, dass wir seine Art und sein Wesen in dieser Welt wirklich leben. Und wenn uns das gelingt, dann erkennen die Menschen um uns herum, dass wir Jünger Jesu sind. So hat es Jesus ja selbst gesagt, und dann, darum empfindet Gott eine so starke Leidenschaft auch für seine Gemeinde. Darum ist er in dieser Situation ja auch so tief verletzt, wenn man das Vertrauen an dieser Stelle missbraucht. Wenn man ihm etwas vorspielt, was unecht wird. Für den Herrn ist es nicht eine persönliche Übertretung, sondern es ist ein Eingriff in die Bestimmung der Gemeinde Jesu. Es ist eine Missachtung der Berufung Gottes für die Gemeinde. Und so lesen wir im Vers 1 und 2, ein Mann namens Hananias und seine Frau Sapphira verkauften ein Stück Land, und Hananias stellte der Gemeinde einen Teil des Erlöses zur Verfügung. Aber mit dem Einverständnis seiner Frau gab er diesen Betrag ja als Gesamterlös aus, während er in Wirklichkeit ja nur einen Teil für sich behielt, als er das Geld vor den Aposteln niederlegte. Und hier an dieser Stelle, finde ich, werden viele Fragen wach. Ist man als Christ verpflichtet, sein Eigentum zu verkaufen und den Erlös der Gemeinde zu spenden, damit sie Gutes tun kann? Wird man von Gott denn bestraft, wenn man knausrig mit dem Geld ist, wenn man nicht alles gibt, was man hat? Muss man vor der Gemeinde seine finanziellen Möglichkeiten offenlegen, weil man sonst in der Gefahr steht, Gott zu belügen? Solche Gedanken, sie können einem hier schon kommen, wenn man diesen Bericht liest. Aber wir sollten hier auch immer ganz genau hinschauen, was hier eigentlich abläuft. Wir müssen die Hintergründe kennen, um zu beurteilen, was hier tatsächlich geschehen ist. Versetzen wir uns doch einmal zurück in die Zeit vor 2000 Jahren. Petrus erhält eine Pfingstpredigt und Tausende von zugereisten Pilgern kommen zum Glauben an Christus. Die erste christliche Gemeinde entsteht und die neuen Gläubigen aus den verschiedenen Ländern würden gerne noch länger bleiben, mehr von der Lehre der Apostel hören. Aber was tun? Das Geld wurde dann damals auch langsam knapp und sie können nicht mehr für den eigenen Unterhalt sorgen. Und die einheimischen Christen, sie springen damals in die Bresche. Sie teilten ihren Besitz, sie freuten sich über die Gemeinschaft im Glauben und sie fingen an, Grundstücke, Liegenschaften und Häuser zu verkaufen. Wow, könnte man sagen. Während die Christen damals sogar Häuser und Liegenschaften verkauften, diskutieren wir doch heute oft, ob man den Zehnten vom Brutto- oder Nettogehalt geben soll, um das einmal in eine gewisse Reaktion zu setzen. Wir lesen hier in diesem Text nirgends etwas von einer Vorschrift, ob und wie viel man von seinem Besitz abzugeben hatte. Das alles geschah offensichtlich in einer ganz schlichten Liebe, die einfach nur die Frage stellte, was ist eigentlich nötig? Niemand kontrollierte und regulierte das Geben. Nicht einmal von einer Pflicht des Zehnten zu geben, lesen wir hier. Wir erfahren lediglich, dass genug zusammenkam und dass die Apostel die Verwaltung der Gaben übernommen hatten. Hananias und Sapphira haben nicht gegen ein Spendengesetz verstoßen. Aber was ist dann der Punkt? Warum müssen sie sich so einfache Vorhaltungen machen lassen vom Apostel Petrus? Und dann wird zum Entsetzen noch das Todesurteil vollstreckt. Und in Vers 3 und 4 lesen wir, da sagt Petrus zu ihnen: Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet und dich von ihm dazu verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Warum hast du uns verheimlicht, dass du einen Teil vom Erlös deines Grundstücks für dich behalten hast? Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war dein Eigentum und nach dem Verkauf stand es dir frei, mit dem Erlös zu machen, was du wolltest. Was hat dich nur dazu gebracht, so zu handeln? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Ihr lieben Geschwister, hier geht es nicht um eine Notlüge oder einen Kavaliersdelikt. Petrus schreibt dem Hananias das Recht zu, selbst zu entscheiden, wie er mit seinem Geld umgehen kann. Und er spricht ihm das Recht ab, in der Gemeinde durch seine Worte den Geist Gottes und die ganze Gemeinde zu belügen. Hier spricht niemand von Geldsummen oder Spendenhöhen, sondern Petrus spricht hier von einer Haltung des Herzens. Wie verlässlich sind deine Worte? Wie aufrichtig gehst du im Umgang mit anderem um? Kann man sich eigentlich auf dein Wort verlassen? Offengelegte Heuchelei in der Urgemeinde der Christen, darum geht es in diesem Text. Und Hananias und Sapphira haben im übertragenen Sinne den Schein gewahrt. Versteht ihr? Sie haben den Schein gewahrt, sie haben eine ganze Reihe von Scheinen zurückbehalten und dabei gesagt, es sei alles. Der eigentliche Kritikpunkt ist die Haltung, mit der das Ehepaar gegeben hat. Hinter der Spende steht also eine Lüge. Und wer unehrlich ist, der hat sich entschieden, seinen eigenen Vorteil zu wahren. Und manchmal ist es auch so, dass wir durch Unehrlichkeit auch in der Gemeinde, überall da, wo wir mit Menschen zu tun haben, versuchen, etwas zu schützen, etwas, von dem wir hoffen, dass niemand es erfährt. Mag sein, dass Hananias und Sapphira am Tag zuvor Barnabas gesehen haben, der ja auch seine Grundstücke verkauft hatte und den Erlös komplett in die Armenkasse gegeben hat. Wollten sie vielleicht mit ihm in diesem Augenblick gleichziehen? Dann wäre es weniger eine Unterstützung der Armen, sondern mehr ein Weg, die eigene Ehre zu suchen. Bewunderung, Dankbarkeit in der Gemeinde. Und hier genau liegen die Folgen der Heuchelei. Du hast den Heiligen Geist und damit Gott belogen, sagt Petrus. Und das verschlägt einem dann schon die Sprache, oder? Da hat Jesus in seiner Zeit in Israel gestrauchelte Existenzen wieder auf die Beine gestellt. Er hat Ehebrecher vor der Steinigung bewahrt und dann lesen wir hier plötzlich, dass es für diese beiden keine Gnade mehr gibt und dass die beiden dann tot umfallen. Wieso eigentlich diese Reaktion? Ich gebe zu, es liegt eine Decke voller Fragen über dieser Begebenheit. Aber ich möchte trotzdem versuchen, einmal eine Antwort zu geben. In Epheser 5 wird uns gesagt, früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Und beteiligt euch unter keinen Umständen an irgendeinem Tun, das der Finsternis entstammt und daher keine guten Früchte hervorbringt. Das heißt, Gott hat uns ins Licht hineingestellt. Er hat uns die Fähigkeit hineingepflanzt, im Sinne Gottes wirklich zu leben. Jeder von uns kann Entscheidungen treffen, das Gute zu leben, weil Gott uns durch seinen Sohn in das Lichtreich gestellt hat. Wir haben die Möglichkeit, Gottes zu tun im Sinne von ihm. Und nun sagt die Bibel aber auch, dass es natürlich auch ein Reich der Finsternis gibt. Es ist etwas ganz Natürliches. Die Bibel sagt, jeder Mensch, der nicht in der Verbindung mit Gott lebt, lebt in diesem Reich der Finsternis. Warum? Ich stelle mir vor, dass Menschen, die in der Finsternis leben, auch viel Gutes tun können. Aber sie werden mit diesem Guten, was sie tun, niemals in das Reich seines Sohnes kommen. Es wird nicht möglich sein, aus der Finsternis zum Licht überzuwechseln. Denn das ist letztlich nur dann möglich, sagt die Bibel, wenn wir Jesus Christus als unseren Erretter annehmen und sozusagen von Gott versetzt werden in das Reich des Lichts. Und von dem Augenblick an, wo ein Mensch umkehrt und zu diesem Reich des Lichts kommt, hat er eine Entscheidung getroffen, zur Ehre Gottes zu leben. Mit dem, was er lebt, mit all seinen Bezügen zur Ehre Gottes, zur Freude Gottes und zur Verherrlichung seines Namens. Und nun passiert aber hier bei Hananias und Sapphira Folgendes. Ich denke, dass sie zur Gemeinde gehörten, aber sie hatten offensichtlich in sich eine Tendenz zur Geldliebe, vielleicht sogar auch zum Geiz. Ich weiß es nicht. Die Bibel, sie spricht nicht darüber, aber die Liebe zum Geld war in diesem Augenblick stärker als das Leben im Licht Gottes, das Gott ihnen geschenkt hat. Was haben sie getan? Sie haben einen Lebensstil gepflegt, von dem Petrus ihnen sagt, warum habt ihr den Geist Gottes belogen? Das heißt, Petrus und auch die anderen Gemeindemitglieder haben vom Leben des Ananias und Sapphira im Grunde genommen nur einen Teil sehen können. Aber dieser andere, verborgene Teil hat alles in Frage gestellt, was sie eigentlich gelebt haben. Die Ehre Gottes, sie war es, die in diesem Augenblick getroffen wurde. Es war der Heilige oder die Heiligkeit Gottes, die angetastet wurde. Und nur so ist das für mich erklärbar, dass Hananias und Sapphira in einem Augenblick zu Boden sanken und verstarben. Sie hatten nicht Menschen belogen, sondern Gott. Und es mag sein, dass Gott diese junge christliche Bewegung in diesem Augenblick schützen musste vor der Entwicklung, die hinter den Kulissen waren. Die Gemeinde Gottes war in seinen Augen so wertvoll, dass sie geschützt werden musste. Und mit diesem Leben hatte Hananias und Saphira keinen Raum, in der Gemeinde zu leben. Das klingt auf den ersten Blick erschreckend. Aber vielleicht denkt jetzt der eine oder andere, wie viele von uns müssten jetzt hier tot umfallen. Ich würde vielleicht ja auch nicht hier stehen und würde vielleicht auch da unten liegen. Ich glaube, dass dieser Anfang der Entwicklung der Gemeinde ein ganz wesentlicher war. Diese Geschichte will uns aber zutiefst ermutigen, dass wir nicht in der Dunkelheit bleiben, sondern dass wir uns immer wieder ins Licht Gottes hineinstellen und dass wir immer wieder den Mut haben, einen Blick in uns selbst zu tun und uns fragen, wo stehen wir? Wie sieht es mit meiner Ehrlichkeit und wie sieht es mit meiner Aufrichtigkeit aus? Was sieht Gott, wenn er in mein Herz hineinschaut? Das Leben in der Dunkelheit bedeutet immer Beziehungstod. Ich will es an einem ganz einfachen Beispiel sagen. Immer wieder kommt es vor, zum Beispiel in Abendfilmen. Da ist ein Ehepaar, ein Mann baut eine Beziehung zu einer anderen Frau auf. Er schläft mit ihr, seine eigene Frau erfährt es und er sagt zu ihr in einem ganz fulminanten Satz: Schatz, das hat doch nichts mit dir zu tun. Ich liebe dich doch. Wir können schon erahnen, wenn so etwas passiert, dass diese Beziehung gefährdet ist. Warum? Weil dieser Mann die Liebe zu seiner Frau letztlich in Frage gestellt hat durch sein Leben. Und deshalb auch der Beziehungstod. Es ist nicht möglich, zum Reich des Lichts zu gehören und in seinem Leben Strukturen der Sünde aufzubauen. Die Bibel sagt ganz eindeutig, das geht nicht. Du stellst eine Beziehung zu Christus in Frage und läufst Gefahr, wirklich einen Beziehungstod zu Gott zu erleben. Gott aber möchte, dass du im Licht lebst, dass du die Zufriedenheit eines Lebens mit Gott erfährst und dass du in einer Beziehung zu ihm ruhst und wirklich tiefen Frieden erfährst. Und genau an dieser Bruchstelle sind Hananias und Saphira gescheitert. Sie haben Gottes Ehre in den Schmutz gezogen und wir wissen, wie schnell sind Worte gesagt und Worte haben immer Wirkung. Ich denke, wir sind uns auch darüber einig, man muss nicht zu jeder Zeit die ganze Wahrheit sagen. Aber was man sagt, muss immer die Wahrheit sein. Man muss nicht zu jeder Zeit die ganze Wahrheit sagen. Aber was man sagt, muss immer wahr sein. Das ist, finde ich, schon ein ganz gefährlicher Satz. Das ist mir sehr bewusst. Aber was man sagt, muss wahr sein. Darauf muss Verlass sein. Ehrlichkeit ist ein hohes Gut in der Gemeinschaft. Und wer das nicht liebt, der zerstört die Gemeinschaft. Der Herr war nicht bereit, die Gemeinde durch Unehrlichkeit hier zu opfern. Er hat die zerstörerische Wirksamkeit der Unehrlichkeit gesehen und hat gewusst, wohin das letztendlich führt, wenn er an dieser Stelle nicht eingreift. Und deswegen auch in Vers 7, nachdem etwa 3 Stunden vergangen waren, kam die Frau Hananias, sie wusste nichts von dem, was geschehen war. Und Petrus fragte, ist das der volle Betrag, den ihr für euer Grundstück erhalten habt? Und Saphira erwiderte auch mit Ja, das ist der volle Betrag. Und da sagte Petrus dir, warum seid ihr beide übereingekommen, den Geist des Herrn herauszufordern? Hörst du die Schritte vor der Tür? Die Leute, die deinen Mann begraben haben, kommen gerade zurück. Sie werden auch dich hinaustragen. Liebe Geschwister, ich glaube, dass Petrus hier einen Impuls des Heiligen Geistes bekommen hat, als er Hananias und Sapphira ins Kreuzverhör genommen hat. Aber wenn wir diesen Text einmal genau lesen, dann entdecken wir etwas ganz Wunderbares. Petrus ergibt beiden durch sein Fragen, durch die Art des Fragens die Chance, zur Wahrheit zu kommen. Ist das wirklich der volle Betrag, den ihr für den Verkauf eures Grundstücks bekommen habt? Er versucht sie zur Wahrheit zu führen und sie entscheiden sich dennoch für die Unwahrheit und Ungerechtigkeit und Unehrlichkeit. Der Heilige Geist wird uns immer behutsam ans Licht führen wollen. Beziehungen sind manchmal in der Gemeinde ja auch über Jahre lang belastet, weil keiner von den Parteien aufeinander zugehen möchte und sie schaffen es oft über den Tod hinaus. Es ist eine Beleidigung Gottes, wenn das unter uns geschieht, wenn wir nicht zur Versöhnung kommen, wenn wir nicht zu einer Klarheit kommen. Was du in deiner Scham niemals auszusprechen wagst, das ist es aber, wovor der Herr uns befreien will. Er ist gekommen, die Gefangenen zu befreien, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind. Gott lädt dich ein, er möchte, dass du ins Licht zurückkommst. Donald MacDonald hat in einem seiner Bücher einmal folgende Begebenheit beschrieben. Er sagt, eines Tages wurde ich von einer großen Fliege gestört, die in meinem Studierzimmer immer herum summte und so landete sie in der Nähe des Spinnennetzes und ging von Mal zu Mal dichter ran und setzte sich sogar auf die äußeren Enden des Netzes. So wie einer, der im Winter auf der gefrorenen Eisstrecke des Sees ging, um zu testen, ob es noch hält. Mir kam es vor, als würde die Fliege immer wieder aus Neugier auf das Netz fliegen, oder es war eine Mutprobe, oder die Fliege wollte sich etwas beweisen. Wie dem auch sei, jedenfalls verlor die Fliege bei ihrem Spielchen. Das letzte Mal war einmal zu viel. Als sie wieder wagte, das Spinnennetz zu betreten, krabbelte sie zu weit in Richtung Mitte und war plötzlich gefangen. Das Netz hielt seine Beute fest und schon bald kam die Spinne aus ihrem Versteck und stürzte sich auf die wehrlose Fliege. Der Kampf war beendet und in meinem Studierzimmer war es wieder still. Kein Summen, kein Brummen mehr. Ich dachte, eingewickelt sein ist das, was Hananias und Sapphira hier erfahren haben. Das Leben funktioniert nicht mehr so, wie es sein sollte. Ihr Lieben, das macht Unehrlichkeit mit uns. Und das Erschreckende daran ist in dieser Geschichte, dass offenbar eine augenscheinlich fromme Haltung unter den Einfluss des Bösen stehen kann. Warum hast du Satan Raum gegeben, fragt Petrus sie. Der satanische Einfluss auf Menschen macht auch vor Gemeindegliedern nicht Halt. Vielleicht hat Petrus deshalb in seinem Brief später beschrieben, seid nüchtern und wacht, denn der Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe. Da ist man mit jemandem im Gespräch, man ist freundlich und offen und dann dreht man sich um und redet hinter dem Rücken schlecht über ihn oder man lebt mit dem Gedanken, dass man ihr insgeheim doch besser ist als der andere und meint tieferen Glauben zu haben und stellt sich über ihn. Man manipuliert andere durch gezielte Information oder durch Lob, um letztendlich nur das eigene Ziel zu erreichen oder die Gunst von Menschen zu gewinnen. Wer so lebt, der stellt die Absichten Gottes für die Gemeinde auf den Kopf. Und deshalb spricht Petrus hier von einem Angriff Gott gegenüber, und das scheint mir der Schlüssel zu sein. Wir haben es im christlichen Glauben wirklich mit einem Gott zu tun, der für eine Sache kämpfen kann. Er allein hat das Recht zu richten, zu verurteilen und auch das Urteil zu vollstrecken. Aber ich glaube, dass wir es hier letztlich auch mit einem Ausdruck seiner Liebe zu tun haben. Denn er möchte das Gute schützen in meinem und in deinem Leben. Und es ist wirklich ein Geschenk Gottes, dass er immer und immer wieder darum wirbt, dass du ein Kind des Lichtes bleibst. Unehrlichkeit beginnt immer im Herzen. Auch in der Geschichte der Freikirchen war es immer schon ein Makel, dass die schlimmsten Sünden immer die offensichtlichsten waren. Um die verborgenen Sünden aber hat man sich kaum gekümmert. Zeit, Eifersucht, Geiz und Faulheit, Unaufrichtigkeit und vieles mehr. Viele von diesen Dingen werden und wurden stillschweigend hingenommen. Ihr Lieben, das können die Menschen tun, aber Gott eben nicht. Petrus spricht hier von einem direkten Angriff gegen Gott selbst, auch durch die unsichtbaren Sünden. Ich sage das nicht, um jemanden an dieser Stelle zu markieren und zu sagen, du bist es. Wenn du dich aber selber fragst, Herr, bin ich es? Dann ist es eine gute und eine gesegnete Frage. Veränderung, ihr Lieben, ist nämlich möglich. Die Heiligkeit Gottes will uns niemals zerstören. Er sucht immer unser Heil. Ich finde es interessant, Martin Luther hat einmal gesagt, wenn du die Furcht und das Zittern, das Staunen und Wunder nicht kennst, so meine nur nicht, dass du Gott kennst. Und zum Thema Heiligkeit steht im biblischen Wörterbuch, wer noch nie vor der Heiligkeit Gottes erschrocken ist, der kennt ihn noch nicht. Wer noch nie vor der Heiligkeit Gottes erschrocken ist, der kennt ihn noch nicht. Und erlaubt mir, dass ich an diesem Sonntag einen anderen Aspekt des Wesens Gottes ansprechen. Wer noch nie die Gottesfurcht gepackt hat, der ist ihm vielleicht noch nie begegnet. Denn Gott ist ein heiliger Gott. Es gibt keinen romantischen Gott. Es gibt einen Gott der Liebe und einen Gott der Heiligkeit. Und die Liebe hat die Heiligkeit in Jesus Christus zum Frieden gebracht. Die Gemeinde in Jerusalem hat keinen Schaden durch den Vorfall mit Hananias und Sapphira genommen, sondern hat die Gottesfurcht im guten Sinne ganz neu entdeckt. Weil Ehrlichkeit eine Gemeinde immer attraktiv, schön und lebendig macht. Es ist wunderbar, wenn Menschen entdecken, dass Gott auch mit ihnen ehrlich umgeht. Und das macht, finde ich, unseren Gott so attraktiv, so schön und auch anbetungswürdig. Und darum möge jeder von sich darauf achten, ich für mein Leben und ihr für das Eure, dass unsere Ehrlichkeit, die Schönheit des Glaubens und auch die Schönheit einer Gemeinde wirklich verstärkt. Und dass Jesus Christus dadurch immer geehrt wird in unserem Leben. Amen.